Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 18. April 2024, mit der neuen gedruckten Weltwoche, die würdigt den großen Schweizer Linken Jean Ziegler. Das ist ja das Großartige an der Weltwoche. Im Unterschied zu, glaube ich, allen Zeitungen auf der Welt verfolgen wir seit 90 Jahren keine bestimmte ideologische Linie, keinen politischen Generalkonsens. Wir wollen sie da nicht erleuchten und das wahre, gute, schöne und richtige in sie hineinprügeln in unbeirrbarer Konsistenz und Konstanz. Nein, die Weltwoche ist von anarchischem Geist im besten Sinn beseelt. Meinungsvielfalt, und ich behaupte, die größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche. Und auch dort, wo unsere Autoren zum Teil gar nicht einverstanden sind, wo es subjektive Allergiereflexe gibt, selbst dort bemühen wir uns oft, auch nicht immer. Wir sind ja nicht perfekt, wir machen auch viele, viele Fehler, leider versuchen aber daraus zu lernen, wenigstens. Es gibt ja Leute, die fühlen sich durch ihre eigenen Fehler auch noch bestätigt darin, dass sie keine Fehler machen. Das ist nicht unser Problem, hoffentlich. Aber wir bemühen uns eben auch dort, wo es gewisse, sagen wir mal, intuitive Abneigungen und Mentalreserven gibt, immer wieder auch dort den Punkt der Wahrheit zu ergründen mit der großen hermeneutischen Philosophieschule aus Deutschland. Hans-Georg Gadamer ist da der Leitphilosoph. Hier übrigens im Hintergrund sogar noch Werke von ihm ausgestellt bzw. im Bücherregal zu finden. Jean Ziegler, auch in Deutschland bekannt, eine prominente Persönlichkeit, auch in der UNO als Sonderberichterstatter unterwegs, lange Nationalrat und ein rhetorischer Vulkanausbruch, ein permanenter am Genfersee. Übrigens Jean Ziegler, seine Sporen hat er sich abverdient bei der Weltwoche als Redaktor, war dann lange auch Soziologieprofessor an der Universität Genf mit vielen, vielen Bestsellern. Und ein Begriff, der ihn auszeichnet, den er gewissermaßen geprägt hat, das ist der Raubtierkapitalismus. Und ich als Verfechter des Freihandels, der Marktwirtschaft, wäre vermutlich in den Augen von Jean Ziegler ein Raubtierkapitalist. Aber er ist trotzdem eine hochgeschätzte und Person, mit der ich auch freundschaftlich verbunden bin, eine Persönlichkeit, eine große Gestalt unserer schweizerischen Zeitgeschichte. Und Markus Somm, der Verleger des Nebelspalters, auch ein erfolgreicher Buchautor in der Schweiz und ehemaliger Weltwoche-Kollege, er würdigt diesen großen Schweizer mit einem übrigens sehr, sehr schönen Titelbild hier, etwas angehaucht im Andy Warhol Stil. Im Zweifel für Israel, jetzt hagelt es dann wieder, was immer man auch sagt zu diesem Nahostkonflikt, das ist falsch, wenn man sich zu sehr da sozusagen auf die Seite der Palästinenser schlägt, dann wird man von der israelischen Seite sehr scharfäugig ins Visier genommen, und wenn man Israel entsprechend lobt, ja, dann gibt's dann Schelte von der anderen Seite. Das ist sozusagen der natürliche Aggregatzustand, in dem ich mich befinde. Meistens werde ich von allen Seiten irgendwo mit Vorwürfen bombardiert. Das ist auch gut so, denn dann steigt es mir hoffentlich nicht in den Kopf. Im Zweifel für Israel, da versuche ich als Hobby-Theologe, als interessierter Laientheologe, etwas glaubensgeschichtliche Verbindungslinien sichtbar zu machen, dass nämlich alles, was wir sind, dass unsere ganze christliche Zivilisation, und in der stecken wir unentrinnbar drin, übrigens auch jene, die mit dem Christentum nichts zu tun haben wollen, wir sind einfach heillos gewissermaßen geprägt durch diese christliche Zivilisation, und die christliche Kultur wurzelt letztlich im Judentum, das Neue Testament wurzelt im Alten Testament. Und man könnte jetzt hier eine ganze Sondersendung darüber machen, inwiefern eben die Glaubensinhalte, die Begriffe, die Denkweisen, die Urteilsverfahren, das ganze Empfinden, auch das moralische Empfinden natürlich in unserer Welt stark geprägt ist vom Christentum. Übrigens auch dort, wo man sich ganz explizit dagegen verwahrt. Auch Atheisten, das sind ja Gläubige, Nichtgläubige, beziehungsweise Gläubige, Gottungläubige, die aber trotzdem an irgendetwas glauben, auch die bleiben letztlich mit Begriffen und Vorstellungen in dieser christlichen Welt drin. Aber das sind natürlich heikle Themen, aber in der Weltwoche gibt es eben auch heikle Themen und Sie sind herzlichst eingeladen, auch da sich anregen und auch verstören zu lassen, manchmal aufregen, hoffentlich nicht. Reagieren Sie dann, schreiben Sie mir, sagen Sie, wo ich falsch liege. Ich mache hier den Unterschied übrigens, ich sage, die Palästinenser und die Juden, die arabische Seite, die jüdische Seite, sie sind sozusagen in der Welt des Alten Testaments und da gilt eben Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wir Christen, geprägt durch die Bergpredigt, wir sagen, liebet eure Feinde und bete für die, die dich verfolgen. Allerdings, jetzt kommt eben der Hobbytheologe, im Levitikus, im Alten Testament, wird eben auch schon die Feindesliebe da gepredigt. Also so einfach ist es vielleicht auch nicht, wie ich es da darstelle. Waffenbasar am Birkenstock, Zelenskis Erwartungen an die Schweiz, der Wolf von Hollywood, Kevin Costner und vieles, vieles mehr. Außerdem eine Hymne ans Automobil, das Auto, die Freiheit auf vier Rädern. Und in Deutschland ist man ja jetzt auch dabei, die Freiheit, die automobile, individuelle Verkehrsfreiheit einzuschränken mit Tempolimiten. Wehren Sie sich dagegen. Die Weltwoche redet mit allen, redet mit allen über alles, was euch betrifft. Das ist das Wesen der Demokratie und die Weltwoche redet vor allem auch mit denen die anderen nicht mehr reden, mit denen man aber reden muss, weil nur noch über sie geredet wird. Und einer dieser Exponenten, das ist natürlich der umstrittenste Politiker Deutschlands, das ist der Björn Höcke. Ich habe ihn besucht in seinem Büro in Erfurt nach dem TV-Duell gegen Mario Vogt. Findet da so eine Art Tauwetter jetzt statt, ein etwas sachlicherer Umgang mit dieser Reizfigur aus Thüringen, der ehemalige Geschichtslehrer, der ja in den deutschen Medien sozusagen als Verkörperung all dessen perhorresziert, sozusagen verteufelt und vermonstert wird, eben als das, was die AfD zu einer fürchterlich gefährlichen Sache machen sollte. Und ich sage Ihnen hier eine Intuition. Als Schweizer muss man sich ja immer etwas zurückhalten, weil man nicht alle Geländekammern auch eines vertrauten Nachbarlandes kennt. Aber ich halte all diese Vermonsterungen für einen kompletten Unsinn. Und vor allem auch für eine geschichtsblinde Irreführung, die da stattfindet. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Diese Nazi-Keulen, diese Nazi-Hämmer, der Faschismus, der da sein hässliches Gorgonenhaupt wieder erhebe in Deutschland. Entschuldigung, ich glaub's nicht. Ich bin nicht überzeugt. Und ich habe in der Schule, ich musste es zum Glück nur in der Schule studieren, weil ich es nicht mehr erleben musste, habe ich ja diesen Faschismus studiert. Ich habe sogar eine Abschlussarbeit darüber geschrieben an der Universität. Und Entschuldigung, das, was heute in Deutschland passiert, was eine AfD letztlich verkörpert, das ist nicht Faschismus, das ist ganz etwas anderes. Und ich weigere mich hier und bin sehr, sehr zurückhaltend, diese Epochenbegriffe, diese Zeit, diese Begriffe aus anderen Zeiten hier einfach eins zu eins umzulegen. Wer Faschismus sagt, will betrügen heute. Das ist meine Intuition. Aber wie auch immer, ich habe jetzt also mit diesem Björn Höcke gesprochen. Wir haben ein ausführliches Gespräch gemacht und er kann dort einmal ausreden. Er kann einmal seine Sicht der Dinge darlegen, ob es einem gefällt oder nicht. Aber das ist doch auch der Punkt, damit man wenigstens mal einen sachlichen, hoffentlich sachlichen Bezug zu diesen Politgestalten bekommt. Und das ist das Ziel dieses Interviews, das wir im Verlauf des heutigen Morgens aufschalten. Und ja, ich lade Sie ein, sich das anzuschauen und schicken Sie mir Ihre Eindrücke. Wir sind gespannt. Ich kann das ja vielleicht auch in meiner morgigen Sendung dann aufgreifen. Die Weltwoche redet auch mit denen niemand oder fast niemand mehr redet. Der Vorwurf des Faschismus aus meiner Sicht lächerlich. Aber das ist meine subjektive Sicht. Vielleicht liege ich falsch. Sie werden mich eines Besseren belehren. Ab wann ist ein Kind und ab wann hat es als Mensch auch volle Menschenrechte? Das fragt die Autorin Birgit Kelle in der Weltwoche Online-Ausgabe. Und der Hintergrund sind natürlich diese Planspiele zur Abtreibung einer Regierungskommission in Deutschland. Die Grenzen des Tötens werden da immer mehr hinausgeschoben. Und als ich die Berichte darüber las, da in den Mainstream-Medien oder in den deutschen Zeitungen, ja, da hat mich ein Hauch des Entsetzens beschlichen. Vor allem als ich den Satz las, es sei fraglich, ob Embryonen eine Menschenwürde hätten. Und das sind schon ganz gefährliche Entwicklungen, abschüssige Bahnen, auf denen man sich bewegt, wenn hier der Mensch sich anmaßt zu sagen, ab wann sozusagen werdendes Leben eine Menschenwürde hat. Im Umkehrschluss kann man sich dann ja auch ermächtigen zu sagen, wann vergehendes Leben keine Menschenwürde mehr hat, ab welchem Zustand geistigen Erschöpfung oder auch der geistigen Schwäche im Alter hat dann der Mensch noch eine Menschenwürde und wann eben nicht mehr und wann kann man über ihn verfügen, auch bei der Organspende sozusagen als Ersatzteillager. Das sind einfach brenzlige Fragen und ich beobachte mit großem Unbehagen, wie sich da offensichtlich die Menschen immer mehr Macht anmaßen und da die Grenzen weiter vorantreiben. Zum Beispiel schreibt Birgit Kelle, dass im US-Staat New York es legal sei, auch ein 4 Kilo Kind bis zum Einsetzen der Wehen noch abzutreiben. Müssen Sie sich das einmal vorstellen? Ich weiß, dass damit bringt man natürlich die Frauen auf die Palme. Damit rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Aber ich sage Ihnen einfach ehrlich, was ich dabei empfinde. Ich finde, wir sollten nicht mit dieser Lockerheit da, mit dieser frivolen Leichtfertigkeit da mit dem Leben umgehen. Und ich sehe auch einen ganz großen Kontrast zu dieser Raserei während der Corona-Zeit. Können Sie sich noch erinnern, wie da all diese jetzt eben auch Abtreibungsbeschleuniger und Erweiterer und Befürworter, wie die da auf die Barrikaden gestiegen sind, wenn einer die Corona-Maßnahmen kritisiert hat. Ah, sie missachten die Menschenrechte der Kranken, die Menschenrechte, die Menschenwürde. Sie wollen, dass die Alten sterben. Wir müssen doch die Schwächsten schützen. Ja, da bin ich dafür, dass man die Schwächsten schützen muss. Aber die Allerschwächsten, das ist nicht nur das sterbende Leben, sondern das ist eben auch das ungeborene Leben. Und hier gibt es einen Kontrast und da sollte man es sich meines Erachtens nicht so leicht machen. Roderich Kiesewetter, manchmal ist der Name wirklich Programm, Nomen ist Omen. Roderich Kiesewetter wettert gegen die Altbundeskanzlerin Angela Merkel und er hat angeregt in einer Fernsehsendung, man müsse jetzt ihre Russland-Verbindungen, die müssen jetzt aufgearbeitet werden. Also er stellt sich hier vielleicht eine Art öffentlichen Schauprozess vor. Fürchterlich, da diese McCarthy-Mentalität da führender CDU-Leute, ich meine, das ist eine konservative Partei, die sollte mit diesem Moralismus sich also etwas zurückhalten. Polen übrigens sagt Nein zum EU-Migrationspakt. Bravo, Polen. Dann Patriarch Kirill, der Chef der orthodoxen Kirche, bezeichnet den Ukraine-Krieg als heiligen Krieg und Russlands Mission hier sozusagen gesalbt vom Allmächtigen. Und das löst natürlich beim Ökumenischen Rat der christlichen Welt in Genf heillose Verstörung und Entsetzen aus. Nachvollziehbar. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass eben die orthodoxe Kirche in ihrer hochinteressanten Geschichte nach dem Einfall der Türken im 15. Jahrhundert in Konstantinopel ist diese orthodoxe Kirche sozusagen in die Schutzobhut der Russen geraten. Und die Russen haben sich dann sozusagen als drittes Rom empfunden, mit Kiew als heiligem Vatikan, als Gründungsstätte, sozusagen als Jerusalem des Russischen. Und seither ist eben die orthodoxe Kirche sozusagen eine Staatskirche auf eine Art und Weise, wie wir das bei uns hier eben nicht kennen, wo wir eine stärkere Trennung zwischen Staat und Kirche haben. Und wenn man sieht, wie die Kommunisten die orthodoxe Kirche verfolgt haben, Stalin hat Kirchen in die Luft gesprengt und Putin hat sie wieder aufgebaut, und deshalb hängen die orthodoxen Kirchenfürsten auch Bildnisse Putins in ihren Kirchen auf. Jetzt kann man sich darüber lustig machen und sich da in routinierter westlicher Überheblichkeit daran die Schuhe abputzen. Aber es ist eben eine Tatsache, die orthodoxe Kirche in Russland verdankt nicht zuletzt diesem Staatspräsidenten überhaupt ihre Existenz bzw. ihre Rehabilitierung nach Jahrzehnten der Verfolgung. Das muss eben immer in Rechnung gestellt werden, wenn man das beurteilt. Und eine Kirche, meine Damen und Herren, die der Wirklichkeit gerecht werden möchte und nicht einfach nur ihr Dogma verabsolutiert in gutmenschlicher Verirrung, eine solche Kirche müsste vielleicht etwas Verständnis zeigen für solche Interpretationen. Aber eben in unserer vernagelten Zeit, wo alle auf der richtigen Seite stehen wollen, ist das offenbar nicht mehr erlaubt. Das ist übrigens auch so etwas, was mich zunehmend irritiert, diese Russland-Falken. Ich habe Verständnis dafür, wenn man davon ausgeht und sagt, Putin ist ein Imperialist, das ist ein neuer Attila der Hunnenkönig, und der will jetzt sozusagen scharfäugig und eroberungssüchtig, landhungrig Europa schlucken und sich einverleiben seinem entmenschten Imperium. Das kann man glauben. Ich habe diese Theorie nicht. Ich werde dann vielleicht noch ein Wort dazu sagen. Aber wenn man dieser Auffassung ist, wenn man hier schon emphatisch auf der richtigen Seite stehen möchte, ja, dann musst du auch B sagen, also nicht nur A sagen, so für die Galerie, dass du gut dastehst in der Öffentlichkeit, in den Medien. Da musst du auch bereit sein zu sagen, gut, dann wollen wir eine Generalmobilmachung unserer Soldaten. Da bin ich auch bereit, selber die Waffe in die Hand zu nehmen und meine Kinder in den Krieg zu schicken. Und wenn man das nicht macht, wenn man nicht bereit ist, diese letzte Konsequenz zu ziehen, Blut, Schweiß und Tränen im Sinne Churchills, davor habe ich größten Respekt, dann sollte man einfach die Klappe halten, meine Damen und Herren, weil sonst wird's peinlich. Und was den Landhunger, was den Eroberungsdrang von Putin angeht, da muss man einfach Folgendes sagen. Warum sollte er das tun? Weil er zu wenig Land hat, weil er noch mehr Kilometer braucht, weil 12 Zeitzonen reichen noch nicht. Es braucht noch einen Zugang zur Atlantikküste bis nach Lissabon. Also ich versuche mir das vorzustellen. Nur schon vor dem Hintergrund, dass die russische Armee ja größte Schwierigkeiten bekundet, überhaupt nur ihre Ziele im Donbass zu erreichen. Stellen Sie sich einmal vor, was es hieße, die ganze Ukraine zu besetzen. Mit einer Invasionsarmee von damals 190.000 Soldaten. Ich meine, er wäre der schlechteste Feldherr aller Zeiten, wenn er so einen Schwachsinn angestrebt hätte. Aber wie auch immer, Fehlentscheide kann es geben, er hat sich sicherlich verspekuliert. Aber nur schon die Einverleibung der Ukraine, der Westukraine, das ist, ich bringe immer dieses Bild, wie wenn man ein Stachelschwein verschluckt. Oder nehmen Sie das Baltikum. Ich meine, die Balten, die sind hochallergisch gegen die Russen. Ich meine, er würde dort gegen die NATO einen Weltkrieg riskieren. Das unterstellt man ihm hier. Und das kann man ja unterstellen, aber mit welchem Argument, mit welcher Plausibilität, warum sollte der das tun? Wo ich einverstanden bin, der Appetit kommt manchmal auch beim Essen. Also diese Beschwörungen sind natürlich immer auch Ausdruck der Tatsache, dass Europa allmählich merkt, dass man nackt dasteht. Dass sozusagen die eigene Verteidigungsfähigkeit eine morsche Bretterwand ist, die da einfach mit einem Fußtritt weggewischt werden kann. Und da ist es schon richtig, dagegen zu halten. Aber die Vorstellung, dass die Russen jetzt einfach weiter marschieren, das halte ich im Spektrum des Denkmöglichen, Denkmöglichen ist es, nicht für die wahrscheinlichste und gefährlichste Bedrohung. Gefährlicher ist es vielmehr, wenn man eben Konflikte, anstatt sie einzuhegen, verabsolutiert, sozusagen ins Extreme hinein wuchern lässt. EU-Binnenmarktbericht. Der Italiener Letta schreibt zum EU-Binnenmarkt, der ja eigentlich eine gute Sache wäre, aber im EU-Binnenmarkt steckt eben immer weniger Markt drin und immer mehr Staat. 620 Milliarden Euro braucht es für den Green Deal. Raten Sie mal, wer das bezahlen soll, liebe Deutsche, liebe Österreicher. Die EU braucht vor allem mehr Geld und eben im EU-Binnenmarkt steckt mehr Politik als Markt. Das ist bedauerlich, aber das ist leider die Entwicklung. Man versucht hier diesen Binnenmarkt auch irgendwo als politisches Vereinheitlichungsinstrument nach vorne zu bringen. Serbien warnt und wehrt sich gegen die Europaratsmitgliedschaft von Kosovo. Die deutschen Zeitungen haben natürlich null Verständnis für Serbien. Das ist ja dieser Außenposten Putins im Balkan. Fürchterlich, dieser Präsident Vucic da. Auch so ein schlimmer Geselle, so ein schlimmer Finger wie dieser Viktor Orban. Das ist sozusagen das, was sie immer lesen. Warum die Serben sich eigentlich wehren gegen diese Europaratsmitgliedschaft? Darüber lesen wir überhaupt nichts. Da macht man sich keine Mühe, überhaupt nur die Argumentation der anderen Seite in den Blick zurück. Das wird nicht einmal erwähnt, sondern man macht sich da einfach lustig und putzt sich und streift sich die Schuhe ab. Nur ein Gedanke dazu. Aus Sicht Serbiens ist der Kosovo genau das gleiche wie aus der Sicht Kiews die Krim. Es ist einfach ein abtrünniges Gebiet. Die Serben würden sagen, Kosovo ist da sozusagen mit NATO-Hilfe herausgehebelt worden und die Ukrainer, die Kiewer sagen, ja, die Krim, die ist einfach mit russischer Waffengewalt herausgehebelt worden aus unserem Land. Bei der Ukraine hat sich der Westen auf die Fahnen geschrieben, diese Krim, koste es, was es wolle, da wieder zurückzubomben. Beim Kosovo ist man der Meinung, diese Sezession, diese Abspaltung, das sei legitim. Und beide Seiten, die russische und die westliche Seite, argumentieren mit Genozid. Putin hat immer gesagt, es gibt einen Genozid, es gibt einen Völkermord an den Russen, deshalb müssen wir rein. Genauso hat die NATO damals argumentiert, also spiegelbildlich. Und ich will das einfach mal so stehen lassen, dass hier eben unterschiedliche Konzeptionen aufeinander prallen und vielleicht sollte man sich doch etwas die Mühe nehmen, einmal diese unterschiedlichen Denkrichtungen wenigstens zu verstehen versuchen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Spätestens am Freitag, machen Sie es gut. Bis bald. Bis später und einen wunderbaren Tag.